ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem speziellen Festgottesdienst, Weihnachtsfestgottesdienst. Und es ist ein Geschenk, dass wir so als Gemeinde zusammen sein dürfen. Seien Sie herzlich willkommen. Vielleicht sind Sie das erste Mal hier, dann seien Sie ganz speziell willkommen. Wir möchten heute ganz bewusst gedenken, dass der Herr Jesus für uns auf diese Welt kam. Wir haben Verschiedenes vorbereitet. Es wird ein etwas anderer Gottesdienst sein. Wir haben viel Musik. Wir haben 5 verschiedene Zeugnisse. Der Remo Bertschinger, der wird uns einen Text lesen aus einem schönen Büchlein. Dann gibt es immer zwischendurch so kleine Inputs, Botschaftsinputs aus Grund des Wortes Gottes. Und das große Thema lautet ja heute Morgen immer wieder neu überrascht. Jesus möchte uns überraschen. Weihnachten ist die große Überraschung Gottes. Gott wurde arm für uns. Und so möchten wir zuerst miteinander stille werden und beten. Und dann werde ich ganz kurz vorlesen oder euch sagen, was die kommende Woche noch alles am Programm da ist. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus, wir feiern heute ganz bewusst deine Geburt. Was für ein Geschenk. Gott wird Mensch. Gott wird arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Danke aus tiefstem Herzen, Herr Jesus. So übernimm diesen Gottesdienst und schenk, Herr Jesus, dass wir einfach eine Begegnung haben dürfen mit dir, dass wir dich sehen, wie du bist. Danke dafür, dass du unsere Herzen berühren möchtest. Danke dafür, dass du auch in unseren Herzen geboren werden möchtest. Und schenke auch das heute Morgen. Danke aus tiefstem Herzen. So übernimm diesen Gottesdienst, mach du dich groß. Wir preisen dich und wir beten dich darüber an. Amen. Nun, Programm für die kommende Woche. Wir haben keine Gebetsstunde, keine Jugendstunde und keinen Gottesdienst. Die nächste Woche. Das erste Mal, wo wir uns wieder treffen werden, ist am 1. Januar. Vielleicht ganz, ganz kurz den Flyer einblenden vom 1. Januar. Da sind Sie ganz, ganz herzlich eingeladen zu dieser Neujahrskonferenz. Der Redner wird sein Nathanael Winkler, Moderator der Freddy. Sind Sie herzlich willkommen, um dieses Thema aufwärts trotz Abwärtstrend miteinander zu verleben. Vielen, vielen Dank, wenn Sie uns da wiedersehen dürfen. Dann noch ein ganz kleiner Hinweis. Vielleicht sind Sie alleine zu Hause am 24. Wir haben auch noch ein ganz spezielles Programm, nämlich ein Programm für die Menschen, die alleine sind und die nicht gerne alleine den Heiligabend verbringen möchten. Wir haben noch einige wenige Plätze, da sind Sie ganz herzlich dazu eingeladen. Heute ist auch unterwegs der Thomas Lieder, ist in Bern, Nathanael Winkler im Sulz am Neckar und der Friedi Peter, der ist unterwegs in Naters und feiert dort auch mit der Gruppe im Wallis den Weihnachtsgottesdienst. Dann haben wir hier ein Ehepaar, das ist das letzte Mal bei uns. Seid ihr da oben, Rebecca? Da sind sie wahrscheinlich unten. Oben und Rebecca, die gehen wieder zurück, fliegen zurück wieder nach Bolivien, nach Gibraltar am 29. Dezember. Da wollen wir sie ja ganz bewusst dem Herrn und seiner Gnade anbefehlen. Betet auch für sie, begleitet sie im Gebet. Wenn ich sie dann noch sehen werde, schüttelt ihnen die Hände und tut auch sie ganz bewusst im Gebet begleiten. Das wäre eigentlich schon alles gewesen. Noch einen ganz anderen kleinen Hinweis. Wir haben beim Ausgang, wenn wir dann den Gottesdienst gefeiert haben, der Gottesdienst geht heute auch etwas länger, vielleicht 1,5 Stunden, vielleicht auch 1,75 Stunden, aber dann haben Sie eine ganz lange Zeit, wo Sie nichts haben, dann können Sie das in aller Ruhe dann verdauen. Dann haben wir für Sie nach dem Ausgang eine kleine Stärkung vorbereitet. Wir wollen miteinander den Text lesen aus Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis um Vers 20. Und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Weil sitzen könnt ihr noch genug. Lukas 2, die Verse 1 bis 20. Und ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem, da waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Felde lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei einem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Sie sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Sie rühmten und priesen Gott dafür, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Bis soweit Gottes Wort. Ihr dürft euch gerne wieder hinsitzen.
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. So haben es die Engel gerufen. Und dann haben sie noch einen Schlusssatz angefügt: Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Eine klare Feststellung: Wir Menschen sollen das Wohlgefallen Gottes haben. Und damit uns dieses Wohlgefallen Gottes auch wirklich erreicht, brauchen wir Gottes Geschenk. Wir brauchen Jesus. Nur merkwürdig: Gottes Geschenk kommt bei vielen gar nicht recht an. Sie möchten es gar nicht haben. Sie schauen gar nicht recht hin. Und manche greifen nur sehr zögernd danach. Und manche tun nicht mal das. Sie wenden sich ab. Gottes Geschenk ist ein weithin verschmähtes Geschenk. Wie merkwürdig. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann weiß er doch sehr genau, was wir brauchen, was uns gut tut und unser Leben reich macht. Dann muss doch sein Geschenk aus Liebe zu uns vom Allerfeinsten sein. Trotzdem ist Gottes Geschenk weithin ein verschmähtes Geschenk. Jeder ganz normale PC, jede neue Krawatte oder jedes neue Auto findet viel eher das Interesse der Menschen. Am Anfang haben wir gesehen, dass Gott seine Engel schicken musste, damit überhaupt jemand das große Ereignis der Geburt Jesu richtig würdigen würde. Das war schon ernüchternd genug. Aber jetzt kommt's noch dicker. Gott gibt uns sein großes Geschenk, seinen Sohn. Aber kaum jemand will es haben. Er legt sein Geschenk den Menschen in die Krippe von Bethlehem. Aber sein Geschenk ist ein Ladenhüter. Ist das nicht demütigend? Stellen Sie sich vor, Sie würden heute Nachmittag jemandem ein Geschenk geben, für das Sie ein ganzes Jahr lang gespart haben. Sie haben auf vieles verzichtet, um dieses Geschenk bezahlen zu können, haben es liebevoll ausgesucht und sorgfältig verpackt. Aber dann, als sie es überreichen wollen, wendet sich der Beschenkte kurz und kalt von ihnen ab und sagt: Nimm's mir nicht übel, Freund, aber für dieses Geschenk habe ich keine Verwendung. Wie würden Sie sich dann fühlen? Gott schenkte uns das Wertvollste, was er hatte. Etwas, das mitten aus seinem Herz kommt. Seinen Sohn. Und dennoch ist sein Geschenk weithin ein verschmähtes Geschenk. Warum ist das so? Nun, das ist so, weil Gottes großes Geschenk bei uns einen wunden Punkt berührt. Es ist durch und durch gut und prächtig und hilfreich für uns. Aber es macht uns auch Probleme, genauer gesagt, Gottes großes Geschenk greift unseren Stolz an. Und das haben wir nicht so gern. Wir geben nicht gern zu, dass es allerlei Dunkles gibt in unserem Leben. Wir geben nicht gern zu, dass wir Schuld mit uns herumschleppen. Wir geben nicht gern zu, dass wir innerlich zerrissene Menschen sind. Wir geben nicht gern zu, dass wir nicht im Reinen sind mit Gott. Wir geben nicht gern zu, dass wir Vergebung und Rettung brauchen. Aber wenn wir Gottes großes Geschenk annehmen, seinen Sohn Jesus, dann müssen wir all das zugeben. Denn Jesus ist doch gerade gekommen, um all das wegzuräumen, was uns von unserem Schöpfer trennt. Gottes Geschenk ist also herrlich und groß, aber es deckt auch auf, wer wir sind und wo wir wirklich stehen. Es deckt auf, dass wir verlorene Leute sind, die Jesus brauchen, und es beschämt uns. Das gefällt uns nicht, und darum tun wir uns schwer, Gottes Geschenk anzunehmen. Unser Stolz rebelliert und wehrt sich dagegen. Ein Jesuskind in einer romantischen Krippe mit ein paar großväterlich dreinschauenden Hirten davor, das stört niemanden. Das berührt nur sanft unsere Gefühle. Aber ein Jesus, der kommt, um den Schutt unseres Lebens wegzuräumen und uns aus unserer Verlorenheit zu retten, der ist gar nicht romantisch und auch nicht süß. Der tut weh. Der trifft uns dort, wo wir am verwundbarsten sind, bei unserem Stolz. Wenn Sie also die Größe und Herrlichkeit von Gottes Geschenk erleben wollen, dann müssen Sie vor allem eines tun. Sie müssen entschlossen allen Stolz über Bord werfen und sein Geschenk, seinen Sohn, annehmen. Nur dann wird Frieden zwischen Ihnen und Gott sein. Nur dann wird Ihre Verlorenheit weichen und der Bruch geheilt zwischen Ihnen und Ihrem Schöpfer. Und darum wird Gott nicht müde, uns sein großes Geschenk anzubieten. Wieder und wieder und wieder. Und das nicht, weil er das nötig hätte, sondern weil wir das nötig haben. Wenn Weihnachten also mehr für Sie sein soll als ein paar freie Tage, die rasch vergessen sind, mehr als ein paar Gefühle, die rasch wieder abklingen, dann gehen Sie bitte einen Schritt weiter. Nehmen Sie Gottes großes Geschenk verbindlich entgegen. Geben Sie sich nicht zufrieden mit ein paar Gefühlen, mit ein paar Liedern oder mit ein bisschen Glockenklang. Gehen Sie einen Schritt weiter. Geben Sie Gott die Ehre, heute noch. Und danken Sie ihm, dass er uns Jesus, seinen Sohn, gegeben hat. Bitten Sie ihn darum, dass er wegnimmt, was zwischen Ihnen und ihm steht. Bitten Sie ihn um Vergebung für all das, was sich an Dunklem, an Sünde und Schuld in Ihrem Leben angehäuft hat. Sagen Sie ihm, dass Sie Frieden mit ihm wollen. Nehmen Sie Jesus persönlich an. Lassen Sie alle Unverbindlichkeiten hinter sich. Bitten Sie ihn, dass er Ihr Leben bestimmt. Und vergessen Sie nie, dass er Sie liebt. Wenn Sie das tun, dann ist der große Gesang der Engel nicht umsonst gewesen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Ich grüße Sie, ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich an diesem Festmorgen und ich kann nur nachdoppeln, Weihnachten, was für ein Geschenk, es ist einfach wunderbar. Vielleicht kurz noch, da Sammy hat mich angefragt vor ein paar Wochen, würdest du hier oben was über das erzählen, was du mit Jesus, mit Christus erlebt hast? Und dann habe ich bei mir so gedacht, ui, was erzählt man da so? Und dann beginnt man so zu graben und in seinem Leben zu blättern. Ich kam nicht sofort auf 100.000 Ideen, wenn ich ehrlich bin. Viele kennen mich vielleicht nicht, vor allem die Jüngeren nicht. Ich war bis vor einem Jahr ungefähr, war ich Sekundarlehrer in Winterthur. Der Beruf hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin als Kind katholisch aufgewachsen. Meine Mama war von Herzen Katholikin. Wir gingen immer zur Kirche, in die Messe, hatten einen tollen Pfarrer. Und von Freunden wurden wir dann irgendwann mal mitgenommen. Damals gab es in Winterthur einmal monatlich eine kleine Versammlung, wo Wien Malgo diese Versammlung vielleicht für 30, 40 Teilnehmer hielt. Und so bin ich langsam eigentlich, habe ich gemerkt, was der richtige Glaube ist, was es heißt, gläubig zu sein. Im Katholischen ist der liebe Gott auch da, aber meistens ganz weit weg. Und da sind irgendwelche Stellen dazwischen, die man bemühen muss, dass man da hinkommt. Und so habe ich schrittweise eigentlich hineingefunden, was es heißt, was vorher gesagt wurde von diesem Geschenk, was Glauben wirklich bedeutet. Kürzlich eben, ich habe dann in meinem Leben, also in dem vergangenen, also ein bisschen im Kopf rumgeblättert. Ich war bis gestern nicht da, ich habe das unterwegs gemacht und gefragt, es gibt dann so die ganz spektakulären Dinge. Das ist mal etwas. Ich zitiere vielleicht da ein einziges, oder ich nehme mal ein Erlebnis raus. Das ist mir passiert, vor 1,5 Jahren war ich auch unterwegs Richtung Holland mit dem Zug. Und da wurde mir in Basel unter meinem Sitz weg der Rucksack mit Laptop, mit Geld, mit außer Handy, war alles da drin, war weg. Und ich war dann wie vom Blitz gerührt und gedacht, was mache ich jetzt? Weil wenn ich aussteige, war die Reise zu Ende und das hätte sehr viel Geld gekostet. Und ich bin dann mit dem Handy, Gott sei Dank ist das weitergegangen. Das Verrückte an der Sache ist, sie sind im Moment wirklich ein bisschen ratlos und außer sich. Und dann kam mir der Spruch in den Sinn, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich war dann im Ziel in Rotterdam, dann habe ich überall angerufen, Polizei in Basel. Und dann habe ich bei der Deutschen Bahn habe ich dann eine Mail geschrieben und nach 2 Tagen bekam ich eine Antwort aus Berlin von der Deutschen Bahn. Mein Rucksack sei gefunden worden und wisst ihr was? Es war alles noch drin. Es fehlte kein Cent, es war nichts rausgenommen. Und dann haben mich Leute gefragt, ja, vielleicht war das eine Verwechslung. Sag ich, nein, war es nicht, weil da unten muss man ganz gezielt das unten rausziehen. Man weiß, was man wohin gepackt hat. Und wahrscheinlich wurde der gestört. Und das war für mich ein ganz unglaubliches Erlebnis. Ich habe alles wieder bekommen. Das war sehr spektakulär. Ich habe noch weitere solche Dinge, aber ich lasse das mal. Weil mir ist in den Sinn gekommen, ich denke, dass es mindestens so wichtig ist, oder wenn nicht wichtiger, was wir täglich erleben, was uns täglich passiert. Was sind Hilfestellungen, Fügungen, Türen, Türchen, die aufgehen und Türen, die nicht aufgehen? Geduld so ist nicht so ganz meine, man sagt heute Kernkompetenz, ich kann dieses Wort nicht leiden. Aber ist bei mir nicht so toll. Und das heißt, als ich ganz jung angefangen habe, meinen Beruf, meine erste Bewerbung, die war top. Ich habe mich dann beworben, gesagt, ich will unbedingt, das war ein ganz kleines Dorf hier in der Hügellandschaft im Zürcher Oberland, da wollte ich hin. Sie haben mich nicht genommen. Ich war wütend. Ich war sauer. Ich war enttäuscht. Jahre später habe ich erfahren, was passiert wäre, wenn die mich genommen hätten. Wenn das keine Fügung ist. Ich denke auch ganz viele Dinge, die uns täglich in unserem Alltag, bei mir, ich habe den Eindruck, die Tage gehen immer schneller vorbei. Die flutschen nur so durch. Ich bin jetzt seit einem Jahr in Rente und es stimmt, man hat als Rentner nie Zeit. Bei mir ist das eben später seine, eben das auch mit diesem Ereignis, mit dieser Bewerbung, kam mir wie Malgos Bild, kommt mir immer wieder in den Sinn. Er hat einmal hier auf der Kanzel hat er gepredigt und von einem Webteppich gesprochen und sagt, alle Dinge in unserem Leben, die wir erleben, die wir sehen, sehen wir die Rückseite dieses Teppichs mit diesem Chaos an Fäden, diesem Durcheinander und wir sagen, was soll das? Wir verstehen den Zusammenhang nicht. Wie kann es sein? Auch bei schrecklichen, bei schlimmen Dingen. Wir werden später die Vorderseite dieses Teppichs sehen mit dem Plan dahinter. Vertrauen wir ihm, er macht es gut. Eben das mit dem Geduld ist nicht so meine Stärke. Groll und Unzufriedenheit bei mir sind immer ganz schnell mal wieder oben auf. Und dann kommt mir Psalm 8, 4 und 5 in den Sinn, wo es heißt, wenn ich sehe, deine Himmel, deine Fingerwerk, Mond und Sterne, die du gesetzt hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich ihm seiner annimmst. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Ich kann nur staunen und danken. Ich glaube, es lohnt sich mal immer am Ende des Tages ein bisschen zurückzudenken, was habe ich heute alles erlebt, was waren diese Türchen, diese Fügungen, die man so schnell übersieht oder schlicht und einfach vergisst. Baylis Conley hat in seiner vorgestrigen Predigt oder Ansprache, die ich über Internet bekomme, was ganz Tolles gesagt. Gott braucht keine goldenen Gefäße, er braucht keine silbernen Gefäße, die ganz teuer und ganz toll sind, er braucht formbare Gefäße. Und das habe ich wunderbar gefunden. Ich glaube, ich merke, dass er an mir arbeitet und mich im Laufe der Jahre immer weiter ändert und erzieht, dass ich auch sehe und dass er mir Aufgaben geben kann, wo ich hingehen kann, wo ich etwas tun kann. Schöpfen wir unsere Zeit für ihn aus, unsere Kraft, unsere Begabungen, die hat jeder von ihnen, unsere Mittel, unser Geld, tun wir das? Ich möchte Sie damit ganz herzlich ermutigen, und wünsche Ihnen in diesem Sinn ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Wir haben jetzt die Freude, dass uns die Nicole Fessler ein kurzes Zeugnis gibt. Und ich freue mich echt darüber, weil sie war noch bei uns zu Hause. Wir haben miteinander Abendbrot gegessen. Sie hat ein wenig aus ihrem Leben erzählt und sie ist noch nicht lange mit dem Herrn Jesus unterwegs. Und es ist ein Geschenk, wenn Menschen den Herrn Jesus finden, wenn Gott sie überrascht und sie reich werden in Jesus Christus.
Also mein Vater hat mir heute Morgen gesagt, ich soll 3 Sekunden warten mit Anfang zu reden, dann hätte ich eure Aufmerksamkeit. 3 Sekunden sind ein bisschen lange. Kennst du Jesus? Ich bin die Nicole, ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber sehr wohlbehütet. Vor 15 Jahren habe ich Ernst und Irene H. kennengelernt. Ich war über einen Zeitraum von 6 Jahren mehrmals wöchentlich bei ihnen reiten. Ernst hat mir immer wieder von Jesus und Gott erzählt und ich habe aus Anstand zugehört, habe ihn aber nicht ernst genommen. Vor 10 Jahren habe ich dann die Bettina kennengelernt. Ich wusste dazumals nicht, dass sie Pastorentochter ist. Wir hatten eine Firma zusammen und sie war anders. Sie war so lieb. Sie hatte irgendwie nie einen Groll gegen andere Menschen. Auch sie hat mir von Jesus erzählt. Auch bei ihr habe ich zugehört aus Anstand und nicht, weil es mich interessiert hat. Dann bin ich im Frühling 2023 auf eine 1,5 Jahre lange Weltreise gegangen, alleine. In Alaska habe ich dann einen Mann kennengelernt, den ich sehr interessant fand. Der hat mich allerdings abgelehnt und mir erklärt, dass ein Christ nichts mit einer Ungläubigen haben sollte. Da hat er mir von Jesus erzählt. Ja, ich habe wieder zugehört. Mich hat es immer noch nicht wirklich interessiert. Dann bin ich weitergereist und auf meiner Reise in Nordamerika bin ich sehr viel gehitchhiked. Also ich habe Autos gestoppt und gefragt, ob die mich mitnehmen. So, dann haben mich diese wildfremden Leute sehr interessante Fragen gefragt. Zum Beispiel, was geschieht denn mit dir, wenn du stirbst? Keine Ahnung. Ich war erst zu dem Zeitpunkt 29. Ich sterb doch nicht gerade. Die haben mich auch gefragt, ob ich Jesus kenne. Schon wieder dieser Jesus. Ja, da habe ich angefangen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören. Ich habe sogar angefangen, in der Bibellese-App Lesepläne zu lesen und habe Interesse an Jesus entwickelt. Die liebe Bettina hat mich während diesen 1,5 Jahren immer begleitet, musste ganz viele Fragen beantworten, die sie dann zwischenzeitlich auch ihrem Papa, der ja Pastor war, geschickt hat, der mir dann Sprachnachrichten weitergeschickt hat. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, ich habe ein bisschen Mühe, das immer nur in Büchern zu lesen oder in Podcasts zu hören. Ich möchte mit echten Menschen über den Glauben reden. Da hat sie in der Schweiz eine Kirche in Costa Rica per Internet rausgesucht, die Englisch spricht. Ich war dann für 3 Monate in Costa Rica für eine Ausbildung, die ich schon vorher geplant hatte, und bin dann für 2 Monate dort in eine englisch sprechende Kirche gegangen. An Weihnachten, vor 2 Jahren, hat mich Bettina in Costa Rica besucht. Und sie hat da eine Taschenbuchbibel mitgenommen und die mir geschenkt. Wir haben zusammen gebetet. Also Bettina hat gebetet und ich habe zugehört. Und Bettina sagte, Liebe kannst du nicht sehen, aber du weißt, sie ist da. Du spürst sie. Genauso ist es mit Gott. Er ist hier. Ich habe angefangen, alleine zu beten, was ich wirklich komisch fand. Bete ich jetzt mit Gott oder vielleicht nur mit der Zimmerdecke? Am 7.1.24 habe ich dann mein Leben Jesus übergeben. Eine Woche später habe ich mich in der Gemeinde in Costa Rica taufen gelassen und hatte zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine Ahnung, auf was ich mich eigentlich wirklich eingelassen habe. Ich habe natürlich Ernst und Irene H. wieder geschrieben und ihnen das Video geschickt von meiner Taufe. Zu dem Zeitpunkt haben sie schon 13 Jahre lang für mich gebetet. Könnt ihr euch vorstellen, wie überrascht sie waren? Ich bin weitergereist und war sehr überfordert, weil auf einer Weltreise lernst du zwar Christen kennen, aber eher nicht wirklich wiedergeborene Christen. Mehr so die, die am Sonntag in die Kirche gehen und dann die anderen 6 Tage überhaupt nichts von Gott wissen möchten. Da habe ich gebetet und Gott darum gebeten, dass er mir wiedergeborene Christen schicken möchte. 2 Tage später bin ich auf eine Wanderung. Da waren 4 Amerikaner dabei. Einer war Pastor, der andere war Theologe. Der dritte hatte eine Gemeinde in Guatemala gegründet und hatte ein Heim für ehemalige Alkoholiker. Und der vierte hat die anderen 3 finanziert. Alle 4 Missionare in Guatemala. Alle 4 wiedergeborene Christen. Ich bin nach Hause gegangen, habe mich natürlich wieder bei Ernst und Irene H. gemeldet. Deshalb bin ich jetzt hier in dieser Gemeinde im MLR seit 1 Jahr. Nun möchte ich dich fragen, kennst du Jesus? Lade ihn doch in dein Leben ein und dann lass dich von ihm überraschen. Dankeschön.
Ja, Gott überrascht einem immer wieder neu. Ist es nicht so? Und wenn man mit den Menschen so spricht in der Gemeinde, dann merkt man plötzlich oder immer wieder neu, Gott ist so groß und Gott hat so verschiedene Wege. Von der Pferdetrainerin, du bist ja Pferdetrainerin, gell? Nicole, wo bist du? Pferdetrainerin, gell?
Ja.
Ja, unter anderem, ja genau, noch anders. Da wäre man ein Kind Gottes auf so verschiedenen Wegen einfach nur gewaltig.
Und liebe Brüder, liebe Schwestern, dieses Jahr habe ich etwas erlebt, das ich mit Worten kaum beschreiben kann. Es ist ein wunderbares Geschenk von unserem Herrn Jesus Christus.
das man nicht verdienen, nicht erkaufen und auch nicht erarbeiten kann. Es kommt alleine durch die Gnade, die Liebe und die Fürsorge von unserem allmächtigen Herrn Jesus Christus. Ich bin überzeugt, das war kein Zufall, keine gute Planung und auch kein Glück. Es war allein die Führung Gottes. Nun zum Geschenk, welches der Herr mir gemacht hat. Es war am 29. März 2025 und fand genau hier an diesem Ort statt. Ja, genau hier in der Zionshalle. Ziemlich sicher waren auch einige von euch dabei. Ja, ich merke, ihr habt eine Vermutung. Es war die Hochzeit von meiner geliebten Frau, Nadesha und mir. Was ich ganz klar sagen kann, neben meiner Bekehrung war dies der allerschönste Tag meines Lebens. Bevor ich über die Hochzeit oder die Ehe spreche, möchte ich von dem sprechen, ohne den dies alles gar nicht möglich gewesen wäre. Jesus Christus. Die Bibel sagt in Jakobus 1,17a, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Ja, ich weiß ganz sicher, dass ich nicht zufällig die richtige Frau getroffen habe. Alleine Gott wusste, was ich brauche, bevor ich es wusste. Ich habe gebetet, gehofft, gewartet und manchmal auch gezweifelt. Aber Jesus Christus lehrte mich zu vertrauen, dass seine Wege höher sind als alle meine Gedanken oder Wünsche. In Sprüche 16,9 steht geschrieben, das Herz der Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Genauso war es auch bei mir. In meiner Nähe gab es viele Stimmen, Freunde, Familie, Vorstellungen. Aber am Ende hat Jesus mein Herz vorbereitet. Und ich durfte erleben, Gott gibt uns nicht einfach das, was wir wollen. Er gibt uns das, was uns näher zu ihm bringt. Ich habe eine Frau bekommen, die mich unterstützt, die mich herausfordert, ermutigt, mit mir betet, mit mir weint und lacht. Eine Frau, die Jesus liebt. Und weil sie Jesus liebt, liebt sie mich mit einer Liebe, die nicht nur aus Gefühlen besteht, sondern mit einer Liebe und einer Verbundenheit, welche nur Jesus Christus uns ins Herz legen kann. Denn echte Liebe ist nicht nur romantische Musik, Zweisamkeit oder einen gemeinsamen Sonnenuntergang genießen. Echte Liebe geschah am Kreuz. Jesus Christus zeigte uns am Kreuz die allergrößte Liebe, als er uns vergab, währenddem wir noch Sünder waren. Ja, er nahm alle Sünden auf sich. Ehe ist auch keine Garantie für ein einfaches Leben. Wir bringen unsere Schwächen mit, unsere Fehler, unsere Vergangenheit. Aber Jesus Christus bringt Neuanfang. Er bringt Hoffnung, er bringt Heilung, er bringt Liebe, er bringt Vergebung. Ja, er schenkt uns neues Leben. Unsere Ehe soll kein Beweis dafür sein, wie gut wir sind, sondern ein Zeugnis dafür, wie wunderbar und barmherzig unser Herr und Heiland ist. Ich möchte euch sagen, so wie Gott mir ein Geschenk gemacht hat, will er auch euch ein Geschenk machen. Und das ist nicht Ehe, nicht Erfolg, nicht Reichtum oder Gesundheit. Das größte Geschenk ist Jesus Christus selbst. Für uns war die Hochzeit ein Höhepunkt, ein Geschenk voller Freude und Liebe. Aber es ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus Christus und er ist unser Fundament in allen Bereichen. Denn alles, was trägt, was bleibt und was wirklich fundamental ist, hat seinen Ursprung in ihm. Ich sage fast täglich, Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns führst und mir die allerbeste Frau in meinem Leben geschickt hast. In ihr sehe ich deine Liebe, deine Gnade und deine Fürsorge für mich. Dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Denn eine Ehe kann das Leben sehr bereichern, aber nur Jesus Christus kann das Herz erneuern. Jesus ruft auch dich, er lädt dich ein. Er bietet dir Frieden, Freude, Liebe wie Vergebung deiner Schuld an und schenkt uns neues Leben. Nicht etwa, weil wir es verdient hätten, sondern aus reiner Gnade, weil Jesus Christus uns liebt und er alles für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Ihm gebührt alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Auch dir vielen, vielen Dank, Andreas. Wunderbar. Und auch danke natürlich an Nadesha. Ihr habt es gut gemacht.
Immer wieder neu überrascht. Das waren mein Mann Matthias und ich in den vergangenen 1,5 Jahren oft, sowohl in guten als auch in sehr schwierigen Situationen. Und in allen Hochs und Tiefs dieser Achterbahnfahrt hat Gott uns durchgetragen. Aber von Anfang an. Wir freuten uns im Frühling letzten Jahres riesig, dass wir einen zweiten Sohn erwarten durften. Doch bereits in der Hälfte der Schwangerschaft platzte meine Fruchtblase. Im Unispital wurden wir darauf vorbereitet, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden Wehen einsetzen und wir unser Kind tot zur Welt bringen. Als nach mehreren Tagen keine Wehen einsetzten, drängten uns die Ärzte zu einem Schwangerschaftsabbruch. Die Ärzte sagten, dass sich ein Baby ohne Fruchtwasser nicht weiterentwickeln kann und keine Überlebenschance hat. Und falls es in einem unwahrscheinlichen Fall die Geburt überleben würde, wäre es schwerst behindert. Wir waren natürlich unglaublich traurig, verzweifelt und voller Fragen. Eine Abtreibung kam für uns nicht in Frage. Aber die lange Ungewissheit war sehr schwierig auszuhalten. Wir glaubten einerseits, dass bei Gott alles möglich ist und er unser Kind retten kann. Gleichzeitig ringten wir auch mit den Gedanken, dass uns dieses Kind nicht gehört und Gott ihn in seiner Souveränität auch schon zu sich holen kann, ohne dass wir ihn auf dieser Erde kennenlernen. Wir waren mehrmals ganze Nächte im Gebärsaal und standen kurz vor einer Notoperation oder Geburt, aufgrund verschiedener Probleme oder Wehen. Jedes Mal hat Gott eingegriffen, die Situation beruhigt und ich wurde zurück auf die Bettenstation gebracht. Wir fühlten uns oft sehr ohnmächtig, da wir selber gar nichts tun konnten, um die Situation irgendwie zu ändern. Trotzdem durften wir immer wieder großen Frieden im Herzen erleben, wie Jesus in Johannes 14, 27 versprochen hat. Was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Nach 6 Wochen Bettruhe im Spital musste Dario aufgrund einer Plazentaablösung zur Welt gebracht werden. Er wog 520 Gramm und war 29 Zentimeter groß. Nachdem er erst versorgt und stabilisiert wurde, durften wir ihn nach 6 Stunden zum ersten Mal im Brutkasten sehen, inmitten von unzähligen Kabeln und Maschinen. Wir waren immer wieder bedrückt und hatten stets vor Augen, dass Dario irgendwie zwischen Leben und Tod schwebt oder sogar dem Tod viel näher ist. Später schenkte Gott mir einen tröstenden Gedanken. Ja, Dario ist zwar zwischen Leben und Tod, aber nicht anders, als ich selber es auch bin, oder unser gesunder Sohn Luca, oder wir alle. Jeder von uns könnte auch heute sterben. Dario lebt genauso lange, wie Gott ihn leben lässt. Auch für Dario gilt der Vers aus Psalm 139, 16. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Die Zeit auf der Neonatologie war eine Achterbahnfahrt und jeder Tag brachte neue, positive oder negative Überraschungen. Für uns und die Ärzte war es ein Wunder, wie Dario sich entwickelte und kämpfte. Nach fast 5 Monaten auf der Neo durften wir mit Sauerstoff, Monitor und Magensonde nach Hause. Den Sauerstoff braucht Dario mittlerweile nur noch selten. Heute haben wir natürlich noch viele medizinische Herausforderungen. Diese bringen uns auch immer wieder an unsere Grenzen und fordern uns heraus, ganz zu vertrauen, dass Gott alles unter seiner Kontrolle hat und dass er mit Dario einen Plan hat. Insgesamt entwickelt sich Dario sehr gut, wie man es nie erwartet hätte. An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei euch allen für die vielen Gebete bedanken. Das ist ein großes Privileg und wir wurden wirklich durchgetragen. Darios Immunsystem und seine Lunge sind noch nicht so reif. Deshalb sind wir sehr vorsichtig und müssen Infekte und Ansteckungen möglichst vermeiden. Deshalb ist er auch heute leider nicht hier, aber ihr seht dafür ein Bild von ihm. Und dazu passt Psalm 86,10. Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein.
Auch dir vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, unser Leben ist in Gottes Händen. Psalm 139 heißt es, ich erkenne, dass ich auf eine wunderbare Art und Weise gemacht bin. Was für ein Geschenk.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin Jack Zottai und ich freue mich, mich heute ein Zeugnis weitergeben zu dürfen. Wir durften bereits einiges hören von Personen, die von Gott überrascht wurden. Von den Zeugnissen, die wir gehört haben, aber auch aus der Bibel. Und wenn man sich achtet, beginnen die meisten Überraschungen oder Dienste für Gott in der Bibel mit schwierigen oder gar schmerzhaften Situationen oder Ereignissen. Ich habe mich oft gefragt, warum das so ist. Nun, wir alle wissen, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und er hat oft ein ganz anderes Ziel mit uns, als wir es selbst haben. Wir wünschen uns meistens, dass alles gut und nach Plan läuft. Aber Gottes Ziel ist nicht in erster Linie, dass alles einfach und bequem ist. Sein Ziel ist, dass wir verändert werden, dass wir Jesus ähnlicher werden und dass wir brauchbar werden für den Dienst in seinem Reich. Ich habe das ganz persönlich erlebt durch einen schweren Unfall, den ich vor einigen Monaten hatte, deshalb auch die Krücken. Ich war mit dem Motorrad auf dem Heimweg von der Arbeit nur wenige Minuten von zu Hause entfernt. Zu Hause war alles vorbereitet und der Besuch, meine Tante, war auch schon da. Und ganz untypisch kamen an diesem Abend auch meine Schwiegereltern spontan vorbei, um etwas abzugeben. Und das ist etwas, was sie sonst nie machen. Rückblickend sehe ich darin bereits Gottes erste Vorbereitung und Führung. Dann kam der Unfall. Eine Autofahrerin hat mich übersehen und erfasste mich seitlich. Ich wurde schwer am rechten Bein verletzt und durch die Luft geschleudert. Ich erlitt einen offenen Bruch mit Knochenverlust. Ein etwa 7 cm großes Stück meines Schienbeins ist komplett herausgebrochen, was medizinisch sehr kritisch ist. Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein, Gott sei Dank, und ich wusste genau, was passiert war. Nachdem ich mich in Sicherheit gebracht hatte, war mir schnell klar, das ist sehr schlimm, aber ich bin noch da und ich fühle mich normal. Und noch viel wichtiger, ich wusste, Gott ist bei mir. Dann habe ich laut gebetet und gesagt, Herr Jesus, das ist gar nicht gut, was jetzt hier gerade passiert ist. Aber wenn das dein Wille ist, dann bitte hilf mir jetzt. Ich bin in deiner Hand und ich vertraue dir. Als ich da saß, wurde mir sofort klar, dass ich meine Frau anrufen muss. Und weil ich so schnell angerufen habe oder sie benachrichtigt habe, hatte sie genug Zeit, um rechtzeitig an den Unfallort zu kommen. Unser Sohn wurde von den Schwiegereltern mitgenommen und die sind dann gemeinsam zu einer bekannten Familie gegangen, die auch Kinder hatten oder haben, und unser Sohn durfte da gerade mitgehen, das passte perfekt. Und Tina wurde von meiner Tante an den Unfallort gefahren. Und sie konnte sogar mit der Ambulanz mitfahren, was für sie natürlich auch sehr schön war. Später im Spital sagten die Ärzte meiner Frau ganz offen, wir werden versuchen, das Bein zu retten, aber wir können nichts garantieren. Sie sagten, wir sollen uns auf Rückschläge gefasst machen, weil es auch medizinisch so kompliziert ist. Und trotzdem durften wir in alledem so viel Bewahrung erleben. Mein Kopf blieb völlig unverletzt, obwohl mein Helm beim Aufprall auf die Motorhaube brach. Und die Verletzung am Bein war schwer, aber so gelegen, dass das Knie und das Fußgelenk verschont blieben. Ich hatte keine einzige Infektion, was bei so einer Verletzung medizinisch sehr ungewöhnlich ist. Die Ärzte sagten selbst, das sei bemerkenswert und sie sind mit dem Heilungsprozess auch sehr zufrieden. In den Wochen vor dem Unfall hatte ich immer wieder gebetet und gesagt, Herr, lass mich ein Werkzeug sein in deiner Hand. Ich hatte dabei allerdings ganz etwas anderes im Sinne und ganz andere Vorstellungen. aber Gott hat mein Gebet überraschenderweise anders erhört, als ich es erwartete. Durch diesen Unfall hat Gott nicht nur an mir gearbeitet und tut es noch, er hat an unserer ganzen Familie gearbeitet. Unser Leben wurde entschleunigt, Prioritäten wurden neu gesetzt, wir mussten lernen, Hilfe anzunehmen, wir mussten ehrlich hinschauen, auch bei Überlastung, bei Grenzüberschreitungen, bei unserer eigenen Herzenshaltung. Unser Sohn durfte emotional reifen und unsere Ehe wurde geprüft, aber auch gestärkt dadurch. Jesus sagt, dass der Vater der Weingärtner ist und dass er die Reben reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Diese Reinigung bzw. der Schnitt, der vollzogen wird, ist nicht angenehm. Er überrascht uns damit in verschiedenen Situationen. Aber es geschieht immer aus Liebe und mit einem Ziel. Und es zeigt uns vor allem, dass Gott aktiv ist und sich Zeit für uns nimmt. Ich darf heute sagen, dieser Unfall war hart und ich hätte ihn mir nie gewünscht. Aber Gott war in alledem gut und immer an unserer Seite. Er zeigte uns auf vielfältige Weise, dass er da ist, und er hat uns bewahrt, getragen, versorgt und verändert, immer noch. Und er hat mir neu gezeigt, seine Überraschungen sind nicht immer das, was wir uns wünschen, aber sie dienen immer seinem guten Ziel mit uns.
Ja, Weihnachten überrascht. Es ist auch faszinierend zu sehen, wie Gott Menschen überrascht, um sie näher zu sich zu ziehen.